Hallo, wer sitzt denn hier noch mit mir am Studio?
Hi, mein Name ist Verena, ich bin von der AG Weiße Fahnen und mitgebracht habe ich meine andere Kollegin, die Anja heißt und die ist auch Teil der AG Weiße Fahnen und genau, wir sind heute hierher gekommen, stellvertretend für eine ziemlich große Gruppe, die wir sind. Also wir sind natürlich nicht alleine hier im Studio, sondern viele, viele KollegInnen mit uns. Genau, und wir machen heute einfach die Vertretung für unsere KollegInnen. Und mitgebracht habe ich meine liebe Kollegin Anja.
Was möchtest du hören?
Ja, wer bist du und wie bist du hier in dieses Studio heute gekommen?
Ich bin seit einigen Jahren bei der AG Weißen Fahnen mitorganisiert. Genau, ich arbeite in einem Berliner Jugendamt im Kinderschutzbereich und Verena und ich haben schon mehrere Aktionen gemeinsam auf die Beine gestellt mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb wollen wir heute über unsere aktuelle Situation berichten.
Okay, und ihr seid von der AG Weiße Fahne. Was ist denn die AG Weiße Fahne?
Eigentlich ein ziemlich loser Zusammenschluss von Sozialarbeiterinnen aus den Berliner Jugendämtern. Und die gibt es so seit Anfang 2010, 2011. Die ersten Kolleginnen, die sich zusammengetan haben, haben in der Grüntaler Straße in Berlin-Mitte die weißen Fahnen gehisst, weil sie gesagt haben, wir können so nicht weiterarbeiten unter den schwierigen strukturellen Bedingungen und personellen Engpässen. Und in den Folgejahren haben sich dann verschiedene Aktionen, Proteste, Stellungnahmen, Fachtage und diverse Zusammenkünfte ergeben.
Vielleicht nochmal ergänzend, wir sind ein berlinweiter Zusammenschluss von Sozialarbeiterinnen. Wir sind halt alles Fachkräfte, die sich versuchen zu vernetzen in der Stadt. Ich weiß nicht, ob das immer so gewünscht ist, dass es so viel Austausch gibt unter den Bezirken. Zumindest wird nicht offiziell von der Senatsseite sowas gefördert, indem wir regelmäßig Stammtische haben. Es gibt natürlich Fachrunden, da sitzen aber meiner Meinung nach, da darfst du mich gerne verbessern, Anja, nur Leitungskräfte drin oder eben, wenn es bestimmte Themen gibt, Fortbildung oder sowas, da gibt es die Möglichkeit, sich mit KollegInnen auch aus anderen Bezirken auszutauschen, aber ansonsten genau,
das stimmt, wenig Austausch. An der Basis gibt es eigentlich, wenn man es nicht privat organisiert, als Stammtisch oder lockere Austauschrunden, keine Möglichkeiten, sich da einzubringen.
Genau, und weil wir uns nicht immer vereinzelt sehen wollen in den Bezirken, sondern wir die Notwendigkeit erkannt haben, dass wir uns alle zusammenschließen müssen, weil wir eine relativ kleine Berufsgruppe sind, wenn man das berlinweit sozusagen betrachtet mit anderen Berufsgruppen, sehen wir die Notwendigkeit, dass wir zusammenarbeiten, um eben auch die fachlichen Standards weiterhin gewährleisten zu können, weil wir doch merken, dass in der Stadt eher öfter mal Sparmaßnahmen wichtiger sind als fachliche Mindeststandards. Und genau, das haben wir uns auf die weißen Fahnen sozusagen geschrieben, dass wir ja den Fachstandard hochhalten wollen und da auch keine Mühe und Anstrengungen scheuen, die Senatsverwaltung immer wieder darauf hinzuweisen und Bedarfe, die wir in der Stadt kennen, auch der Politik zurückzumelden. Das sehen wir auch als unser politisches Mandat.
Sehr gut. Und jetzt kann ich euch noch bitten, die Tür zuzumachen.
Ich mache das.
Sehr gerne. Genau, das Haus der Statistik ist schön, aber da ist auch viel los im Haus der Statistik und deshalb hört man auch ein bisschen was, was von draußen reingeht. Ich hoffe nicht allzu viel. So, ihr habt jetzt in den letzten Tagen etwas geschrieben. Worum geht es da genau?
Genau. Es gab vor circa 2 Wochen, am 13.06., ein Schreiben von der Senatsverwaltung, das an die Berliner Jugendamtsleitung ging. Das sind Auflagen oder das Schreiben beinhaltet Auflagen für die Jugendämter und beinhaltet einen sogenannten Belegungsstopp im Kindernotdienst Berlin. Vielleicht noch kurz zur Erklärung: der Berliner Kindernotdienst oder Berliner Notdienst Kinderschutz, so ist die richtige Bezeichnung, unterteilt sich nochmal in den Kindernotdienst, Mädchennotdienst und Jugendnotdienst. Zu dem Notdienst gab es schon im letzten Jahr viele Presseberichte, auch von uns Solidaritätsaktionen, weil der Notdienst oder die Kolleginnen im Notdienst quasi auch die Weißen Fahnen gehisst haben und gesagt haben, wir können so nicht weiter arbeiten. Wir sind hier doppelt, dreifach überbelegt. Wir können Kinder nicht mehr so betreuen, wie wir sie betreuen müssten. Das sind zum Teil ja hoch traumatisierte Kinder. Und jetzt gab es eben vor 2 Wochen das Schreiben vom Notdienst an die Jugendämter, dass ein sogenannter Aufnahmestopp verhängt wird. Das bedeutet, dass der Notdienst auf jeden Fall weiterhin Kinder in der Nacht oder am Wochenende in Obhut nimmt, stellvertretend für das Jugendamt. Aber dass Kinder, die sich in Einrichtungen befinden, also die schon vom Jugendamt untergebracht wurden, oder auch Kinder, die in der stationären Psychiatrie sich aufhalten, nicht mehr aufgenommen werden, wenn sie dort entlassen werden. Und das ist ein wahnsinniges Problem, weil wir sehr, sehr viele Kinder haben, die in Einrichtungen nicht zu halten sind aus verschiedensten Gründen. Oder auch die Kinder- und Jugendpsychiatrie des Öfteren Kinder am späten Nachmittag oder Abend entlässt, oftmals am Freitagnachmittag, wo tatsächlich kaum noch Kolleginnen in den Jugendämtern vorhanden sind, die dann sich überlegen können, was sie mit dem Kind machen. Genau.
Also man darf nur noch von montags bis freitags ein Problem haben und dann nicht mehr, oder wie darf ich mir das vorstellen?
Nee, nicht ganz. Also unsere ureigenste Aufgabe im Jugendamt ist es ja, tagsüber dafür zu sorgen, dass der Kinderschutz gewährleistet ist. Das schließt ein, dass man Familien durch Beratung unterstützt, aber eben in bestimmten Fällen Kinder auch in Obhut genommen werden müssen, wenn Misshandlungen oder sexuelle Gewalt oder Vernachlässigungen so gravierend sind, dass wir die Kinder nicht im Haushalt belassen können. Dann sind wir in der Pflicht, müssen dann entsprechende gute Einrichtungen für die Kinder organisieren. Das ist aber auch schon seit Jahren hochproblematisch in Berlin, weil es viel zu wenig Einrichtungen gibt beziehungsweise unzureichende Plätze. Wir haben aktuell und seit längerem schon viele Einrichtungen, die zwar ausreichend Plätze haben, aber aufgrund von Personalengpässen die Kinder nicht betreuen können. Das heißt, Einrichtungen, die vielleicht 10 Plätze hätten, können nur 5 Kinder aufnehmen. Und wir haben dann das Problem, dass wir die Kinder nicht unterbekommen.
Aber das ist jetzt kein neues Problem.
Das ist kein neues Problem. Das neue Problem, was jetzt dazu kam, ist, dass wir, wenn wir sonst dann an den Notdienst delegieren konnten, also beispielsweise ich habe Spätdienst, sitze 17 Uhr immer noch ohne Platz am Tisch und weiß nicht, wo ich mit dem Kind hin soll, dann konnte ich bisher mit dem Notdienst telefonieren. Wir haben gemeinsam überlegt und ich konnte es zur Not dann eben dahin geben. Jetzt ist es eben so, dass der Notdienst sagt, Kinder, die schon untergebracht sind von euch, liebes Jugendamt, die nehmen wir nicht auf, weil dann habt ihr die Pflicht zu schauen, wo das Kind jetzt hin kann.
Beziehungsweise in Obhut genommen, die durch das Jugendamt in Obhut genommen wurden.
Ja,
und stationär,
genau. Ja. Genau, und jetzt haben wir halt das Problem, dass der Notdienst sagt, die Kinder nehme ich euch nicht ab, weil ihr seid die zuständige Kollegin, der zuständige Kollege. Und das führt zu ganz massiven Situationen, in denen Kolleginnen tatsächlich verzweifeln seit 2 Wochen. Und das wird auch immer mehr an uns herangetragen. So, das sind Momente, wo wir inzwischen überlegt haben, Kinder mit nach Hause zu nehmen. Es gab Fälle, in denen Kinder zurück in die Familie gegeben wurden und erneut Gewalt erfahren haben, am nächsten Tag wieder in Obhut genommen wurden. Und das ist untragbar. Also das kann ich weder fachlich noch menschlich irgendwie mit mir vereinbaren, dass ich so nach Hause gehe und weiß, ich gebe dieses Kind in diese Gewaltsituation.
In unserem Studio sitzen 2 Vertreterinnen der AG Weiße Fahnen und es geht um einen Beschluss des Senats, kann man das so sagen?
Wir gehen davon aus, dass der Senat wahrscheinlich das in irgendeiner Form wusste oder unterstützt hat, aber das Schreiben ursprünglich geht aus von der Leiterin des Berliner Notdienst Kinderschutzes. Also von der wurde zumindest das Schreiben ausgestellt. Wir können uns aber nicht jetzt vorstellen, dass die Senatsverwaltung in Form von Frau Stappenbeck, die ja unsere Kinderschutzbeauftragte sozusagen ist fürs Land Berlin, nicht vorab das mit ihr besprochen worden ist.
Und habt ihr eine Mutmaßung, warum diese Kürzungen stattfinden gerade?
Also wir es gibt ja eine Erklärung sozusagen in dem Schreiben. Meine Hypothese ist, oder wie es bei mir ankommt, kann ich vielleicht sagen. Wie es gemeint ist, weiß ich nicht. Aber bei mir kommt es so ein bisschen an, als wäre das eine disziplinarische Maßnahme, die verhängt worden ist, aufgrund der Tatsache, dass halt immer mehr Jugendliche, oder so ist die Erklärung, übers Wochenende oder disziplinarisch entlassen werden aus den Jugendhilfeeinrichtungen und der Jugendnotdienst oder Kindernotdienst da so ein bisschen Riegel vorschieben will und die Verantwortung zurückgeben will in die RSDs. Das heißt,
was sind die RSDs?
Ja, danke. Die RSDs sind die regionalsozialpädagogischen Dienste. Das ist eine Abteilung im Jugendamt, also wenn man meistens vom Jugendamt spricht, meint man die RSDs. Das sind die Menschen, die aktiv werden, wenn Meldungen eingehen und geprüft werden muss, ob es dem Kind gut geht. Das sind aber genauso auch die Stellen, wo Eltern hinkommen, wenn sie nun Unterstützungsbedarf wünschen, hinkommen in Scheidung und Trennung und Beratung wollen, hinkommen, um eine Einzelfallhilfe für ihr Kind zu beantragen, um eine Lerntherapie zu beantragen, genau. Also der RSD macht so ziemlich alles im Bereich der Hilfen zur Erziehung.
Okay, gut. So, ihr habt euch jetzt empört, ihr habt eine Stellungnahme geschrieben. Sind da auch Forderungen drin?
Die Forderung, die da drin steckt, ist, dass wir das natürlich als extrem wichtig finden, dass diese Maßnahmen sofort aufgehoben werden, weil wir haben halt ein mega riesengroßes Problem in der Stadt. Wir haben keine Plätze in der Kinder- und Jugendhilfe und der Notdienst ist der einzige kommunale Träger. Also sonst haben wir ja ganz viele freie Träger in Berlin und auch kirchliche Träger, die Kinder- und Jugendhilfe anbieten, stationäre Kinder- und Jugendhilfe. Und die können sich halt aussuchen, ob die Jugendliche aufnehmen oder nicht. Und der Jugendnotdienst, der Kindernotdienst und der Mädchennotdienst sind die einzigen staatlichen Einrichtungen, die sozusagen aufnehmen müssen. So, weil es unsere staatlichen Schutzeinrichtungen sind. Und genau.
Ich würde mal ergänzen, was unsere Forderungen sind, haben wir heute bekannt gemacht in einer Stellungnahme. Ganz klar ist die Forderung, dass es eine quasi gestern eigentlich schon stattfindende Zusammenkunft aller wichtigen oder aller fachlich verantwortlichen Personen gibt, also sprich in Politik und Verwaltung in Berlin. Die Senatsverwaltung muss sich mit den Amtsleitungen und Trägern an einen Tisch setzen und überlegen, wie sie das Problem gemeinsam lösen. Und das ist eigentlich auch das, was wir in der Stellungnahme beschreiben, dass es eben dieses Schreiben gab und nicht vorher diese Zusammenkunft stattgefunden hat, dass man nicht vorher gemeinsam überlegt hat, wie kann man, jetzt wo das Kind quasi in den Brunnen gefallen ist, wie kann man jetzt damit umgehen und wie können die Kolleginnen in den kleinen Jugendämtern, also sprich in den RSDs, und im Berliner Notdienst Kinderschutz den Kinderschutz weiter aufrechterhalten. Der ist aktuell, würde ich sagen, nicht gegeben.
Und ist das ein übliches Prozedere, dass ihr einfach einen Brief kriegt und dann passiert was? Oder habt ihr euch in früheren Jahren schon durchaus mal getroffen und vorher politische Entscheidungen mit besprochen?
Nee, eigentlich in der Regel werden wir da sowieso nicht gefragt an der Basis. Also da kann ich ganz klar sagen, nein. Wenn es Entscheidungen gab, egal in welche Richtung, dann haben die auf Leitungsebene stattgefunden. Und dann ist es tatsächlich auch nochmal so, dass selbst wenn die Leitungen diese Informationen haben, dass auch nicht unbedingt immer weiter an die Basis nach unten weitergesteckt wird. Da fehlt es oft an Transparenz. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass es von den Jugendamtsleitungen ein gemeinsames Schreiben an die Senatsverwaltung jetzt als Antwort darauf gab. Und wir oder ich zumindest auch nur durch Zufall erfahren habe, dass es dieses Schreiben gibt, weil es eben Amtsleitungen in Berlin gibt, die das an ihre Mitarbeitenden kommunizieren. Also ich hätte davon nichts erfahren, hätte nicht ein anderer Bezirk mich darüber informiert.
Also ich würde sagen, ist eine Grundproblematik, was so dialogisches Erarbeiten von Lösungsmöglichkeiten angeht. Normalerweise, also wir arbeiten ja alle nach dem SGB 8, das bedeutet das Sozialgesetzbuch 8, da sind alle Gesetze drin verankert und geschrieben, wie Kinder- und Jugendhilfe abzulaufen hat in Deutschland. Und dort gibt es auch einen Paragraphen, der ganz wichtig findet, dass immer Mitbestimmung stattfindet. Das heißt, auch Kinder, Jugendliche und Eltern sollen immer involviert werden in alle möglichen Entscheidungen, ne, die auch betreffen. Und wir können eigentlich nicht so richtig verstehen, warum dieses Konzept nicht auch übergreifend gefahren wird. Also von uns wird erwartet, dass wir die Familien involvieren und bei allen Entscheidungen mitsprechen lassen, was wir natürlich auch super wichtig finden und richtig finden. Aber genauso funktioniert die Jugendhilfe auch nach oben. Also die politischen Verantwortlichen und auch die Leitungskräfte sollten durchaus auch die Basis involvieren und mit denen sprechen bei Entscheidungen, weil wir ja diejenigen sind im Endeffekt, die es umsetzen müssen.
Genau. Sorry, ich wollte gerade ergänzen, wir sind die, die es ausbaden müssen. Wir sind diejenigen, die dann mit einem schlechten Bauchgefühl in den Feierabend gehen, ne? Und die diesen Platz nicht finden und die einfach überhaupt nicht mehr wissen, was sie überhaupt noch tun sollen.
Gut, damit das alles nicht so abstrakt bleibt, wollte ich euch nochmal bitten, vielleicht könnt ihr mal so ein Beispiel machen. Was kann da einem Kind, einem Jugendlichen passieren? Wie sind die Abläufe normalerweise? Wie sollten sie sein und wie sind sie jetzt?
Also wir hatten letzte Woche tatsächlich den Moment, wo ich wirklich ernsthaft überlegt habe, ob ich diesen Jungen mit nach Hause nehme. Ich hätte es nicht getan, so, weil mir klar ist, dass ich da weder arbeitsrechtlich noch in irgendeiner anderen Form abgesichert bin. Wir hatten eine Meldung von einer Mutter, deren kleiner 8-jähriger Sohn seinen Freund mit nach Hause gebracht hat. Und der war grün und blau geschlagen mit dem Gürtel. Und diese Mutter hat sich dann hilfesuchend an uns gewandt. Wir sind mit dem Jungen in die Kinderschutzambulanz gefahren, haben dort abklären lassen, ob es tatsächlich Spuren der Misshandlungen sind oder anderweitig entstanden sind. Und da war ganz eindeutig die Feststellung, dass das auch so mit dem Gürtel passiert sein muss. Und wir wussten, weil wir vorher für andere Kinder nach in Obhutnahmestellen gesucht haben, dass es aktuell keine gibt in Berlin. Also wir hätten für den Jungen an diesem Abend nichts gefunden. Und das war so der Moment vor dem Krankenhaus, wo ich den angeguckt habe. Wir haben dann noch eine Kugel Eis mit ihm gegessen, weil es so heiß war an dem Tag. Und ich dachte, den kann ich jetzt auf gar keinen Fall in den Notdienst geben, der ja auch schon dreifach überbelegt ist und da Matratzen auf dem Flur gebettet werden. Kann doch so ein Kind, was irgendwie gerade aus allem rausgerissen ist und nicht weiß, wohin mit sich, da hingeben. Zumal wir dann 17 Uhr sicherlich die Antwort bekommen hätten, wir müssen jetzt erstmal alle Kriseneinrichtungen durchtelefonieren. Das muss man dann auch in irgendeiner Form nachweisen. Also wir müssen schon sagen, wir haben die 13 angerufen, die haben uns das und das gesagt. Lange Rede, kurzer Sinn. Unser einziges Glück war, dass diese Mutter, die gemeldet hat, also die Mutter seines Freundes, sofort gesagt hat, sie wird ihn aufnehmen und kann ihn auch 1-2 Wochen bei sich behalten. Ne? Aber das ist nicht eine Lösung, weil das ist keine pädagogische Fachkraft, die da adäquat auf ihn eingehen kann und auf die Ängste und die traumatischen Erlebnisse, die er hinter sich hatte, eingehen kann. Das ist so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre, dass wir oft sogenannte Systemsprenger haben, wo wir aber auch ganz klar sagen, nicht die Jugendlichen sind die Sprenger, sondern das System sprengt die Jugendlichen. Die vielleicht Drogen konsumieren oder Trebegänger sind, sich einfach nicht an Regeln halten können, die in den Kriseneinrichtungen oder in den Regeleinrichtungen gelten. Davon gibt es viele, weil viele nie gelernt haben, zu Hause einen normalen Tagesablauf mit den Eltern zu erleben oder zur Schule zu gehen, aufzustehen, sich zu versorgen, sich zu waschen. Und wenn dann diese Jugendlichen aus der 8. oder 10. Einrichtung fliegen, dann steht man tatsächlich jetzt mit diesem Aufnahmestopp vor dem Problem, dass wir nicht wissen, wohin, weil der Notdienst sagt, wir nehmen die nicht auf. So.
Okay, also ist ein dringendes Problem. Habt ihr irgendwie einen Überblick, wie viele Menschen das so sind pro Tag, in der Woche, im Jahr? Werden da Statistiken erhoben?
Also es werden nur Statistiken erhoben, wenn sozusagen untergebracht ist. Wir arbeiten ja mittlerweile in Berlin mit einem mit einem System, das nennt sich SOPAT. Das ist sowas wie ein Vorreiter von einer elektronischen Akte. Oder kann man schon sagen, dass es eine elektronische Akte ist? Und da wird eben nur ein Datensatz ausgefüllt oder eine Statistik, wenn ich in Obhut nehme, beziehungsweise wenn ich stationär unterbringe. Das bedeutet, über die ganzen Anfragen, die ich stelle oder die Kollegen erstellen am Tag, wird keine Statistik geführt. Ich kann dann vielleicht eine Strichliste machen auf meinem Schreibtisch, auf einem kleinen Blöckchen, aber in der Senatsverwaltung oder in offiziellen Statistiken taucht das natürlich nicht auf, was in dem Fall natürlich super praktisch ist. Ja, das wäre auf jeden Fall schön, wenn das mal statistisch erfasst werden würde, ne? Wie viele
Anstrengungen wir unternehmen, ne? Ja. Das ist aber auch schon seit Jahren so.
Ja. Okay, ist keine neue Forderung.
Naja, die Frage ist dann halt, wer würde diese Statistik übernehmen? Also ne, wer muss die sozusagen ausfüllen? Und wir sind schon in den Jugendämtern in den letzten Jahren, bekommen wir immer mehr zusätzliche Aufgaben, die eigentlich gar nichts mit sozialer Arbeit oder Sozialpädagogik zu tun haben, wie unter anderem irgendwelche Wirkungsevaluationen auszufüllen, die auch nur notdürftig ausgefüllt werden. Also die KollegInnen haben ja so schon nicht mal für die ganzen Fälle, die zu bearbeiten haben, 5 Minuten Zeit in der Woche, um mit den Familien vielleicht zu reden. Wo sollen die dann noch irgendwelche zusätzlichen Statistiken ausfüllen? Da sehe ich dann, ja, weiß ich nicht, dann müssten vielleicht Abfragen gemacht werden oder extra KollegInnen eingestellt werden, die dann Statistikarbeit machen in den Jugendämtern. Vielleicht wäre das eine Idee oder mehr Verwaltungskräfte, die das dann tatsächlich machen. Aber bisher ist eine Sozialarbeiterin im Jugendamt eigentlich alles in einem. Alle Berufsgruppen in einem, die es so braucht.
Könnt ihr kurz so auf die Anstellungsverhältnisse eingehen, wie viel Arbeitszeit ihr habt, wie ihr organisiert seid, wie ihr bezahlt werdet?
Zu schlecht, auf jeden Fall. Also für diesen Wahnsinn, den man da täglich vor sich hat, ist die Bezahlung, finde ich, tatsächlich überhaupt nicht adäquat. Wir arbeiten, ich kann jetzt nur von meinem Team sprechen, mindestens zur Hälfte in Teilzeit. Also die meisten arbeiten Teilzeit. Wir sind viel zu wenig. Wir hatten Anfang diesen Jahres einen wahnsinnigen personellen Engpass, weil Kollegen gekündigt haben oder in Elternzeit gegangen sind und hatten das Doppelte an Fallaufkommen seit 2018, seit es uns gibt. Waren aber fast um die Hälfte weniger im Dienst. Das ist unmöglich, ne? So kann man nicht mehr arbeiten. Und das haben wir gemerkt, dass wir alle kurz vorm Burnout sind. Und das ist nicht nur in unserem Team so, sondern das ist komplett in allen regionalen Diensten, mit denen ich Kontakt habe, der Fall, dass da immer Stellen offen sind. Es gibt, glaube ich, kein Team in Berlin, würde ich mal so fromm behaupten, das voll besetzt ist. Es haben ganze Teams sogar gekündigt in Neukölln letztes Jahr. Und das Fallaufkommen, das ist tatsächlich auch enorm und wird immer mehr von Jahr zu Jahr. Also seit Corona, ob es jetzt mit Corona zu tun hat, weiß ich nicht. Aber die Fälle an sich sind so, wir nennen es immer Multiproblemfälle. Die Probleme in Familien häufen sich und die werden immer mehr. Und das liegt ja generell an der sozialen Schieflage in diesem Land, in dieser Stadt. Dass Menschen an den Rand gedrängt werden, dass Menschen ihre Miete nicht zahlen können, dass Menschen unversorgt sind, dass sie nicht krankenversichert sind und diese Menschen gebären Kinder und diese Kinder werden in diesen Verhältnissen groß. Ne? Und wir haben nicht die Mittel, um darauf adäquat zu reagieren.
Also vielleicht nochmal, um ein Gefühl dafür zu geben, was das bedeutet, in welchen Bedingungen wir arbeiten. Also wir fordern ganz klar, 30 Fälle zu betreuen in Berlin, damit es oder die Bedürfnisse, die da auf uns prasseln, auch überhaupt auffangen können und damit umgehen können. Und das, was sich teilweise findet in den regionalsozialpädagogischen Diensten, ist, dass die Mitarbeitenden bis zu 130 Fälle bearbeiten, um einfach mal so eine Zahl in den Raum zu werfen und eine Relation. Das bedeutet, dass wir teilweise für 3 Menschen arbeiten und es gibt meistens so ein Vertretungssystem, dass es 2 Kolleginnen gibt, die ein Team bilden und die sich gegenseitig vertreten in Ferien. Und das bedeutet, wenn meine Kollegin in den Urlaub geht, bin ich dann mal automatisch für 260 Menschen Ansprechpartner. Und das ist eben nicht so, dass die mal kurz eine Frage haben und was wollen, sondern das sind massive Krisen, die unfassbar viel Zeit brauchen, die ja auch erstmal ganz viel Verständnis brauchen, ganz viel Beziehungsarbeit, um überhaupt so den Kontakt aufzunehmen, um auch denen zu zeigen, so hey, wir wollen euch tatsächlich helfen und es geht nicht darum, dass wir massiv eingreifen wollen in eure Familie, sondern wir wollen mit euch gemeinsam eine Lösung finden, was irgendwie gut sein kann. Zeitgleich müssen wir natürlich auch Gefährdungssituationen abstellen, also ne, das ist halt eben auch eine Aufgabe, aber diese Vertrauensarbeit, die wir leisten müssen und erstmal diese Angst abzubauen, das kostet halt unfassbar viel Zeit.
Und ihr habt nicht, das ist nicht das erste Mal, dass ihr jetzt eine Stellungnahme zu einer Entscheidung, zu einer politischen Entscheidung zu eurer Arbeit macht. Ihr habt schon, wart schon früher aktiv.
Die AG Weiße Fahnen besteht quasi daraus. Also wir sind ja eine Protestaktion, eine Protestgruppe und machen ganz viele Protestaktionen in Berlin. Und gerade vor allem in den letzten Jahren waren wir sehr, sehr, sehr aktiv und machen schon seit vielen Jahren darauf aufmerksam. Also erst fing es an, dass wir davor gewarnt haben, dass wir kurz vor dem Kollaps stehen. Nee, erst haben wir auf Missstände hingewiesen, dann haben wir darauf hingewiesen, dass wir kurz vor dem Kollaps stehen, dann haben wir mitgeteilt, dass wir im Kollaps sind und ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, was die Steigerung ist davon. Also ich weiß nicht mehr, was passieren soll, dass dann alle Menschen zeitgleich irgendwie in Burnout gehen oder so. Weiß ich nicht, was die Steigerung davon wäre. Aber wir haben tatsächlich schon versucht, alle möglichen Ebenen, die es in Berlin gibt, zu bespielen. Also wir haben Protestformen gemacht, wir arbeiten mit den Medien zusammen, wir haben Stellungnahmen geschrieben, wir haben Demos mitorganisiert, wir haben uns mit allen Kindern oder mit allen Sozialarbeiterinnengruppen vernetzt. Wir haben aber auch regelmäßig Gespräche im Senat geführt mit der Senatsverwaltung und denen sozusagen mitgeteilt, was wir brauchen, wie sich die Praxis gestaltet. Ja, es wechseln halt alle 4 Jahre die StaatssekretärInnen, die da sitzen und die Parteien, die unterschiedliche Ideen haben zu wie funktioniert jetzt Kinder- und Jugendhilfe. Genau. Mein Wunsch wäre natürlich, dass die Kinder- und Jugendhilfe unabhängig von Legislaturperioden geplant wird, sondern langfristig nachhaltige Konzepte verfolgt. Aber genau, das ist ein Wunschdenken vielleicht von mir.
Ja, am Ende muss man aber auch sagen, das ist jetzt meine Sicht der Dinge, dass seit 2010 sich nicht viel verbessert hat, egal wer da irgendwie an der Regierungsmacht in Berlin war, ob das rot oder grün oder ein bisschen röter war. In der Kinder- und Jugendhilfe wird gespart, seit 2010 mindestens, wird an Personal gespart, wird an Stundenumfang gespart, wird generell gespart in Familienzentren, Jugendzentren und da gab es auch aktuell wahnsinnige Kürzungen. Es werden die Orte kaputt gemacht, in denen Kinder und Jugendliche sich aufhalten können und die Kolleginnen kaputt gespielt, die sich um diese Kinder kümmern sollen.
Also das ist so Sparen, bis es quietscht, hat Thilo Sarrazin in den 90ern das genannt.
Ja.
Und das war die erste Schließungswelle der Jugendzentren und ja. Kürzung in der Jugendarbeit, soweit kann ich mich erinnern.
Ja. Okay. Ja, und ich bin da ehrlich gesagt auch wirklich resigniert und merke das auch bei den Kolleginnen, die wir auch immer wieder motiviert haben, zu den Protestaktionen zu kommen, zu streiken. Es gab viele Kolleginnen, die sich da freigenommen haben oder einen Gleittag dafür verwandt haben, ne, dass wir da gemeinsam auf die Straße gehen und am Ende muss man ehrlich sagen, also oder finde ich ehrlich gesagt, ist da wenig passiert. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich Kolleginnen motivieren soll, dass wir da weiterhin den Finger in die Wunde legen. Das ist so für mich das große Fragezeichen.
Vielleicht auf ein großes Erfolgserlebnis hinzuweisen, was wir letztes Jahr geschafft haben. Wir haben echt viele Leute mobilisiert und wir haben ganz lange von der Politik gefordert. Es finden ja immer in der Politik ganz viele tolle Gipfel statt, die dann von denen man so liest und hört. Und wir dachten, hey, wir brauchen auch so einen Gipfel, einen Kinder- und Jugendhilfegipfel. Und wir haben oft die Politik darum gebeten, sowas doch mal bitte einzurichten, damit wir endlich wieder in eine Funktionalität von diesem Kinder- und Jugendhilfesystem kommen. Ist nicht passiert. Und ja, weil wir ja alle Macherinnen sind in dem Job und gewohnt sind, Problematiken, die da sind, anzufassen und Lösungen zu erarbeiten, dachten wir, ja, warum machen wir das eigentlich nicht selber jetzt auch in dem Fall, und haben auf vor dem Roten Rathaus einen ersten Berliner Kinder- und Jugendhilfegipfel organisiert und haben mit Fachkräften aus allen möglichen Bereichen Problemstellungen erarbeitet. Es gab vorab eine relativ große Umfrage, wo auch 270 Fachkräfte daran teilgenommen haben. Das ist nicht wenig für Berlin oder für die Kinder- und Jugendhilfe. Das ist schon gut. Und haben dann auch Falko Lieke, unserem Staatssekretär, diese Dinge übergeben. Der genau war auch vor Ort und hat uns zugesichert, dass er jetzt in Zukunft mit uns an Lösungen arbeiten wird und uns teilhaben lässt. Wir waren dann letztes Jahr im November, war das, oder? War es im November?
Ja.
Waren wir nochmal bei ihm. Er hat uns eingeladen. Frau Stappenbeck war auch da und Frau Buch, die genau für dieses Ressort zuständig sind. Und eigentlich sollte im ersten Quartal diesen Jahres schon eine Zukunftswerkstatt stattfinden, wo wir gemeinsam Lösungen erarbeiten, die relativ zeitnah umgesetzt werden können. Genau, wir warten bis heute darauf, dass Herr Lieke sich nochmal zurückmeldet auf unsere E-Mails. Wir haben auch nochmal Kontakt aufgenommen, aber
ihn auch mal getroffen,
genau,
auf einem Fachtag.
Aber wie man jetzt heute sozusagen so schön auf Neudeutsch sagt, ich glaube, wir werden geghostet von Herrn Lieke.
Ich glaube, jede Initiative, die an die Politik herantritt, kriegt eine Zusage, dass da bestimmt was gemacht wird. Und die sagen immer ja. Und das ist dann nochmal was anderes. Naja,
seid der Job.
Kein Lobbyverband, der dreimal die Woche in der Lobby im Senat steht mit einem Anzug und einem braunen Umschlag in der Hand.
Das stimmt,
genau.
Aber es ist nicht so, dass wir nicht auch Macht hätten, die wir auch nutzen. Also wir haben jetzt schon Einfluss auf bestimmte Diskussionen, die laufen. Und das sehen wir auch jetzt ja wieder mit unserer Stellungnahme, die wir veröffentlicht haben, dass sich auch Sachen bewegen. Heute hat der Hauptpersonalrat oder wir haben heute auch mitbekommen, dass der Hauptpersonalrat in Berlin auch dazu Stellung genommen hat und Frau Günther Wünsch einen Brief geschrieben hat. Wir hoffen natürlich, dass sie sich bald dazu verhält. Genau, also es ist schon so, dass wir auch eine Selbstwirksamkeit spüren, indem, dass wir aufstehen, dass wir aktiv werden, dass wir auf Themen hinweisen. Es ist jetzt nicht so, dass es nichts bringt. Und dieses Jahr hat der dritte Fachtag vom RSD stattgefunden, wo halt Leitungskräfte und Menschen vom Senat und von der Verwaltung sitzen, die da alle wichtigen Entscheidungen treffen und Arbeitseinweisungen erstellen. Und dort wurden wir mehrfach benannt als schon maßgeblich dafür, dass Prozesse angeschoben worden sind, auch für ein Projekt, was im Senat umgesetzt wurde. Das ist jetzt leider geendet und wir fragen uns, okay, was ist jetzt, wo das Projekt zu Ende ist, weil der RSD immer noch nicht funktional ist. Aber zumindest bewegen sich Sachen und es ist, auch wenn es super frustrierend ist, ist es ja schon so, dass in der Politik Sachen sehr langsam vorangehen. Ist jetzt nicht so, dass wir keine Geduld mitbringen würden.
Wenn du sagst seit 2010, dann kann man nicht sagen, ihr seid ungeduldig.
Nee.
Aber gut, ihr seid ja auch, möchtest du noch was sagen, Anja?
Ich bin nicht seit 2010 dabei. Ich weiß nicht, ob ich dann noch hier sitzen würde, keine Ahnung.
Aber ihr seid ja auch nicht nur in Vergangenheit aktiv gewesen, sondern auch in der Zukunft.
Also es wird sicherlich nächste Woche nicht die letzte Protestaktion sein und bleiben. Wir haben da schon noch ein bisschen mehr geplant, aber das wird jetzt angesichts des Urlaubs und Sommers wahrscheinlich in den Herbst verschoben.
Gut, dass du das sagst. Wann und wo ist denn das genau nächste Woche?
Wollte ich gerade sagen, was machen wir denn nächste Woche?
Was machen wir eigentlich?
Ja, was machen wir denn?
Däumchen drehen im Amt. Kaffee trinken. Nein. Nächsten Dienstag um 9 Uhr haben wir eine Protestaktion vor dem Roten Rathaus geplant. Und rufen hiermit nochmal alle Kolleginnen und Kollegen auf in den Jugendämtern, bei den freien Trägern, in Familienzentren, wo auch immer, Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, uns da tatkräftig zu unterstützen.
Und natürlich auch alle Hörsternchen vom Freien Radio Berlin.
Auf jeden
Wenn
Fall.
Ihr um 9 Uhr morgens nichts zu tun habt, dann kommt vorbei, malt euch ein Schild.
Ja, herzliche Einladung an alle Familien, an alle Eltern und Jugendliche, die mega frustriert sind, weil sie keine Unterstützung bekommen, wenn sie danach fragen. Es ist eine Riesenhürde, überhaupt ans Jugendamt heranzutreten und zu sagen so, hey, ich habe hier echt ein Problem, ich brauche eure Unterstützung, und dann, dass da niemand ans Telefon geht, dass da niemand die Tür aufmacht, und genau, ihr seid herzlich, herzlich eingeladen, uns zu unterstützen. Wir wollen euch helfen, wir wollen euch alle unterstützen, aber wir brauchen auch die Masse dafür, und wir brauchen auch gesellschaftliche Akzeptanz. Also wir brauchen euch, die sagen, hey, uns ist Kinder- und Jugendhilfe wichtig und wir wollen, dass das auf den Plan der PolitikerInnen kommt. Und deswegen, ja, ist der Aufruf nicht nur für Fachkräfte, sondern alle, die dies im Grunde auch betrifft.
Gut. Und ihr habt nicht nur am frühen Morgen was geplant, sondern auch abends, habe ich gehört. Es gibt eine Party.
Oh, das ist ganz weite Zukunftsplanung. Okay. Wir haben uns irgendwann überlegt, dass wir ja eigentlich immer nur reagieren und protestieren auf die Dinge, die passieren, aber uns selber nie feiern oder uns etwas gönnen bei all dem Stress, den wir täglich haben. Und planen einfach für alle Kolleginnen und Kollegen eine komplett im Arsch-Party.
Das ist der Titel. Wir haben ja eben das Lied gehört von Feine Sahne Fischfilet, und irgendwann kam dieser Titel mal, und wir dachten dann so, hey, das ist eigentlich komplett das Motto, was wir, also wir müssen auch irgendwie da, und das ist vielleicht auch ein Hinweis an die Kolleginnen, die zuhören, wir müssen uns auch um uns selber kümmern. Wenn wir nicht stabil bleiben, in dem, wir sind echt wenige, und wenn wir nicht stabil bleiben in dem, was wir machen und Selbstfürsorge betreiben und Psychohygiene betreiben, dann klappen wir weg, und dann ist tatsächlich, also ne, wer ist dann noch da? Und die Idee war, wir müssen das mehr pflegen, dass wir auch uns abgrenzen, dass wir auch um uns selber kümmern und eben nicht nur in der Kümmererrolle sind und
uns positiv vernetzen.
So ist es. Und wie könnte man das am besten als bei einem freudigen Tanz und einem Kaltgetränk? Das ist die Idee.
Wer mehr hören möchte, es gibt da noch einen Podcast zu hören, habe ich von euch erfahren. Mhm.
Genau, wir haben eine vierteilige Podcast-Reihe zu sozialer Arbeit im Arbeitskampf aufgenommen. Wenn ihr daran interessiert seid, könnt ihr bei Radio Korax schauen, soziale Arbeit im Arbeitskampf, da gibt es vier Teile. Oder bei Spotify findet ihr den Podcast ebenso.
Gut, sehr schön. Ich bedanke mich bei meinen zwei lieben Leuten, die heute was über Jugend- und Kinderhilfe erzählt haben.
Danke, dass wir dabei sein durften.
Genau, wir möchten auch Danke sagen, dass wir da sein durften.
Macht's gut, viel Spaß.
Tschüss.